ARD Sounds.
If you spend a day with Trump and sort of like you're in this kind of dreamland, it's like smoking hash or something. It's interesting. Very interesting.
Man verbringt einen Tag mit Trump und man ist quasi in einem Traumland wie Haschrauchen oder ähnliches. Das sagt Tucker Carlson, ehemals Fox News Moderator, früher gut mit Trump befreundet, heute einer seiner schärfsten Kritiker. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Podcast Amerika, wir müssen reden. Ingo Zamperoni und Jiffer Bourguignon haben diese Woche frei und deswegen bin ich ausnahmsweise hier. Mein Name ist Claudia Sarre. Ich habe es letztes Jahr im ARD-Studio Washington als Korrespondentin gearbeitet. Davor war ich 5 Jahre lang in New York. Das heißt, ich kenne mich auch ganz gut aus in den USA. Wir wollen uns heute nicht nur mit dem Trump-Kritiker Tucker Carlson beschäftigen, sondern generell mit der Frage, ob die Luft für US-Präsident Trump allmählich immer dünner wird und ob vielleicht auch andere Trump-Anhänger langsam die Nase voll haben von Trump und seiner Politik. Aber erstmal wollen wir nochmal auf den Iran-Krieg schauen, auf die stagnierenden Verhandlungen und auch auf den Zickzack-Kurs von US-Präsident Trump. Über all das will ich sprechen mit meiner Kollegin Sarah Schmidt, Korrespondentin im ARD-Studio in Washington. Hallo Sarah.
Hallo Claudia.
Wir beiden kennen uns ja ganz gut von unserer gemeinsamen Zeit in Washington. Wir haben lange zusammengearbeitet. Umso mehr freue ich mich natürlich, dass wir heute die Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen. Fangen wir doch mal an. Also, ich habe es schon gesagt, es gibt in diesen Tagen viele widersprüchliche Meldungen. Heute hat es ja zum Beispiel wieder geheißen, die USA und der Iran kommen in ihren Verhandlungen einfach nicht voran, sondern eher im Gegenteil. Trump fand ja jetzt die Antwort der iranischen Regierung auf seinen Vorschlag völlig inakzeptabel. Und die Iraner wiederum haben den Vorschlag der US-Regierung auch als Aufforderung zur Kapitulation empfunden. Das heißt also, es stagniert. Gleichzeitig gibt es aber auch immer wieder Gefechte in der Straße von Hormus. Und Präsident Trump wird nicht müde zu betonen, dass der Krieg eigentlich fast vorbei ist. Sarah, wie ist denn da deine Einschätzung? Was meinst du, wie weit sind wir denn von einem Friedensabkommen tatsächlich entfernt?
Also von einem Friedensabkommen sind wir Stand heute sehr weit entfernt, wäre meine Einschätzung. Und zwar, weil es ja weiterhin dieses Hin und Her ist. Du hast es ja gerade schon beschrieben. Aus der US-Regierung hieß es letzte Woche, man würde jetzt nochmal sprechen wollen. US-Medien berichteten über diplomatische Verhandlungen. Gleichzeitig sagt US-Präsident Trump aber, es sei schwer, überhaupt mit Iran zu verhandeln, weil die Führung gespalten sei. Da stellen die Iraner anders dar. Muss man aber natürlich vor dem Hintergrund sehen, dass solche Aussagen auch immer taktisch sein können. Also es ist das eine und dann ist eben das andere, auch wenn es letzte Woche hieß, man nähere sich diplomatisch an. Und das waren ja vor allem eben auch Quellen, die mit Zeitungen gesprochen haben, aber jetzt ohne namentlich auftreten zu wollen. Da ging es nie um ein Friedensabkommen. Immer wenn von einem Deal die Rede war, da ging es um ein Papier, das erstmal den Rahmen für Verhandlungen absteckt. Also das soll ein einseitiges Papier gewesen sein. Wir haben das selber nicht vorliegen gehabt, nicht sehen können. Das heißt, ich zitiere da aus Medienberichten. Da gab es aber mehrere Journalisten, die das gesehen haben wollen, beziehungsweise die wissen wollen, was da drin steht. Und da hieß es eben unter anderem, dass wenn beide Seiten zustimmen, dann sollte erstmal eine einmonatige Verhandlungsphase beginnen. Und da wollte man schon mal über die wichtigen Themen sprechen, also die Öffnung der Straße von Hormus, Aufhebung der US-Sanktionen dann im Gegenzug und eines der Kernthemen natürlich das iranische Atomprogramm. Und da hieß es dann ja Ende letzter Woche, man warte auf eine Antwort der Iraner. Die ist jetzt offenbar da, genauso wie du gesagt hast. Trump hat gepostet, dass diese Antwort absolut nicht akzeptabel sei. Also insofern, wenn man sich nicht mal auf eine erste Grundlage für Verhandlungen einigen kann, dann denke ich oder so komme ich zu meiner Einschätzung, dass es bis zu einem Friedensabkommen noch ein unglaublich weiter Weg ist.
Ist denn mittlerweile überhaupt klar, was die Amerikaner eigentlich im Iran wollten und ob Trump das bekommen hat oder beziehungsweise das bekommen wird, was er wollte?
Also vieles ist natürlich total spekulativ und wir versuchen hier in den letzten Wochen irgendwie eine Strategie zu erkennen oder mehr mitzubekommen, was hinter den Kulissen passiert, und werden aber trotzdem immer wieder mit neuen Dingen überrascht. Also zum Beispiel diese Operation Project Freedom, das war ja dann plötzlich ein neuer Angang quasi. Also es hieß, man würde jetzt Schiffe durch die Straße von Hormuz geleiten oder zumindest eine Durchfahrt ermöglichen wollen. Was die Amerikaner wollen oder was die Knackpunkte sind, das ist relativ klar, weil das erstens immer wieder betont wird und zweitens ja eben auch das ist, wo die Amerikaner eben sehr konkret gegen vorgegangen sind. Das sind die iranischen Atomwaffen. Die USA wollen, dass die Iraner die Urananreicherung aussetzen. Trump sagt immer wieder, der Iran darf keine Atombombe haben. Da gab es dann auch unterschiedliche Informationen, das sind jetzt auch wieder nur Medienberichte, dass die USA offenbar gefordert haben, dass die Iraner die Urananreicherung für 20 Jahre aussetzen wollen. US-Präsident Trump hat das so halb bestätigt, indem er gesagt hat, nee, das ist mir zu kurz, ich will ein komplettes Verbot. Dann ist die Frage, was passiert mit hoch angereichertem Uran? Da hatte Donald Trump gesagt, we're gonna get it, also wir holen das da raus. Das ist also eines der großen Themen und dann natürlich die Öffnung der Straße von Hormuz, denn da steht Donald Trump einfach massiv unter Druck. Die Spritpreise hier in den USA, die steigen immer weiter und weiter. Die Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner finden, dass der Krieg mit Iran ein Fehler war und deshalb braucht er einen Ausweg aus diesem Konflikt. Aber das Problem mit der Straße von Hormuz ist ja, dass selbst wenn man jetzt sagen würde, okay, wir haben eine Einigung gefunden, dann müssen die Reeder ja wirklich erstmal Vertrauen haben, dass die Schiffe wirklich sicher wieder durch die Meerenge fahren können. Da ist ja ein Schiffsstau, der sich gebildet hat, der erstmal aufgelöst werden muss. Dann ist es ein langer Weg, bis das Öl dann quasi als Benzin an die Tankstellen kommt oder Kerosin an Flughäfen. Und ein weiterer Punkt sind die zerstörten Energieanlagen in den Golfstaaten zum Beispiel. Die hatten ja Angriffe auf Ölraffinerien gemeldet. Ich hatte da mit einem Experten gesprochen und der sagte eben, ja, dass die Reparatur dieser Infrastruktur eben auch einfach lange dauern kann und das zu monatelangen Problemen und Engpässen führen wird. Und hier stehen im November die Zwischenwahlen an. Und insofern, ja, hat Donald Trump da jetzt einen gewissen Druck zu liefern.
Mhm. Trump verfolgt ja nun eindeutig auch diesen Zickzack-Kurs, den wir auch hier beobachten können. Erst droht er, dann beschwichtigt er wieder. Und seit Wochen sagt er eigentlich immer und immer wieder, na ja, der Krieg ist ja eigentlich schon so gut wie vorbei. Ist das eine Strategie? Und falls ja, was für eine Strategie steckt denn dahinter?
Naja, also wir rätseln natürlich alle über die Strategie, weil genauso wie du sagst, es ist eben dieser Zickzack-Kurs und so richtig kommt er ja mit beidem nicht weiter. Also die Diplomatie funktioniert offensichtlich nicht gut, das haben wir jetzt gerade erst wieder erlebt, aber die Drohungen funktionieren auch nicht, weil der Iran eben mit der Straße von Hormuz einfach ein großes Druckmittel hat. Trumps Problem ist aber auch, dass es den sogenannten War Powers Act gibt und der erlaubt es dem Präsidenten zwar, Militäraktionen durchzuführen, wenn es eine unmittelbare Bedrohung oder einen Angriff auf die Vereinigten Staaten gibt. Und da ist eben die Argumentation, eine Atombombe des Iran ist ebenso eine Bedrohung. Aber eigentlich müsste dann der Präsident nach 60 Tagen die Genehmigung des Kongresses einholen, um den Krieg fortzusetzen, beziehungsweise er kann noch mal eine Verlängerung beantragen, aber irgendwann muss der Kongress involviert werden. Und die Deadline war jetzt Anfang Mai. Trump sagt, die 60 Tage laufen nicht weiter, weil die Waffenruhe ja nicht dazu zählen würde, ja, zum Krieg. Dieser Argumentation folgen auch einige republikanische Abgeordnete und so kommt es, dass das Parlament noch keine Maßnahmen ergriffen hat. Aber man merkt hier eben schon, dass das Narrativ der Regierung ist, der Krieg ist vorbei. Marco Rubio hat betont, was in der Straße von Hormuz passiere, das sei nur Verteidigung, man würde nicht selber angreifen. Und Donald Trump postete letzte Woche und nannte den Krieg eine sogenannte Iran-Excursion, also mal sehr salopp gesagt ein Iran-Ausflug, der nur 6 Wochen dauere. Der hatte dann so eine ganze Auflistung aller Kriege, die die USA je geführt haben. Ja, und insofern merkt man da schon, man versucht den Eindruck zu vermitteln, der Krieg ist doch eigentlich vorbei und wir haben es unter Kontrolle.
Das hört sich ja wirklich fast so an, als hätte die US-Regierung da ihr eigenes Narrativ, das sie jetzt versucht zu verbreiten. Welchen Zweck hat denn dieses Narrativ und wie reagieren denn die Amerikaner und Amerikanerinnen darauf?
Ja, also ich glaube, dass eine Regierung so ein Narrativ verbreitet, das ist normal. Also, und das hat es bei allen Kriegen gegeben, ja, dass man natürlich selber auch da die Deutungshoheit behalten will. Aber ja, in diesem Fall geht es eben auch darum, die Amerikanerinnen und Amerikaner bei Laune zu halten. Trumps Umfragewerte, die Zustimmungswerte sind so schlecht wie noch nie in seinen beiden Amtszeiten. Die Leute merken, dass es einfach teuer ist. Es war schon immer teuer hier in den USA, seitdem ich hier bin. Also das war für mich auch so ein Schock, doch kann ich schon so sagen, als ich hier angekommen bin. Und jetzt wird es eben noch mal teurer, gerade die Benzinpreise. Und das merken die Amerikanerinnen und Amerikaner. Die Zustimmungswerte auch für diesen Krieg sind gering. Und die Umfragen zeigen, dass die Amerikanerinnen und Amerikaner eben nicht richtig finden, dass es überhaupt diesen Krieg gibt und dass dieser Krieg angefangen wurde. Und sie sagen auch, dass sie nicht gut finden, wie Trump diesen Krieg handelt, wenn man alle Amerikanerinnen und Amerikaner fragt, über beide Parteigrenzen hinweg.
Das heißt also, Trump will auch ein bisschen, dass der Krieg jetzt so bald wie möglich endet, um seinen Kopf zu retten. Kann man das so sagen? Weil eigentlich könnten die Amerikaner ja militärisch noch länger durchhalten. Sie hätten ja die Kraft dazu.
Ja, ich denke, das kann man schon so sagen. Er will auf jeden Fall diesen Erfolg für sich verbuchen. Ja, also so hat er sich ja auch lange inszeniert als der Friedenspräsident. Er hat immer wieder gepusht, dass er den Friedensnobelpreis haben möchte. Und er will jetzt natürlich nicht als Verlierer aus diesem Krieg rausgehen. Insofern, er braucht schon dieses positive Narrativ, dass er da etwas erreicht hat. Und das ist ja auch das, was er eben immer wieder betont, dass er jetzt derjenige ist, der einzige Präsident, so sagt er, der jetzt wirklich ernsthaft versucht zu verhindern, dass Iran eine Atombombe bekommt und dass dieser Krieg sich gelohnt hat. Das muss er einfach unter die Leute bringen, aus seiner Sicht, so würde ich das sagen, weil er braucht eben einfach den Erfolg dieses Krieges für sich. Und deshalb ist die Botschaft, wir haben das im Griff und wir werden da als die Sieger hervorgehen.
Sprechen die Leute denn überhaupt noch über diesen Krieg oder sprechen sie mehr über die steigenden Benzinpreise? Wie ist denn das amerikanische Lebensgefühl in diesen Zeiten? Der Memorial Day steht vor der Tür, die Sommerferien stehen vor der Tür. Worüber reden die Leute?
Ja, also das kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, wonach man sie fragt. Und wenn wir sie im Alltag dann konkret auf den Krieg ansprechen, dann ist das natürlich Thema. Aber das ganz große Thema sind eben diese Lebenshaltungskosten, ja, Affordability, also wie teuer alles geworden ist. Die Benzinpreise sind um knapp 1,40 pro Gallone angestiegen. Und die USA sind eben einfach ein Land, wo du ja auch Auto fahren musst. Also ich meine, das wirst du ja auch noch wissen aus deiner Zeit hier. Klar, in der Stadt kommt man gut klar. Ich kann hier viel Fahrrad fahren, aber sobald man raus aus der Stadt fährt, brauchst du das Auto. Der nächste Supermarkt ist manchmal eine Stunde weg und dann gibt's keinen öffentlichen Nahverkehr, den man irgendwie nehmen könnte. Die Krankenversicherungen sind teurer geworden. Ich war in Denver und habe da eine Frau getroffen, die wirklich amerikanische Mittelklasse ist, würde ich sagen. Sie und ihr Mann haben beide gute Jobs, die hatten ein schönes Haus, aber sie sagte, sie müssen sich jetzt extrem einschränken. Sie guckt bei allem, was sie so in ihrer Freizeit machen kann, dass es irgendwie umsonst ist. Also ihr Highlight ist, mit ihrem Hund spazieren zu gehen, weil das eben nichts kostet. Bei größeren Anschaffungen braucht sie oft Unterstützung der Familie. Und die erklärte mir eben auch nochmal, also mit ihrer Krankenversicherung, da sind die Beiträge eben stark angestiegen. Und dann kommt dazu, dass sie in ihrem Versicherungstarif auch so eine Eigenbeteiligung quasi hat, so eine Grenze, bis zu der sie Behandlungen eben selber bezahlen muss. Und dann kann das eben auch schon mal schnell ein paar tausend Dollar kosten, die man dann eben einfach da hat, um ja Untersuchungen machen zu lassen, die der Arzt jetzt anordnet. Bei ihr war es eine Darmspiegelung, wo sie dann einfach eben ein paar tausend Dollar für bezahlen musste. Und das musste erstmal so locker haben.
Kannst du das nachvollziehen, dass die Amerikanerinnen und Amerikaner sauer sind? Vielleicht auch sauer auf ihren Präsidenten, der ja was ganz anderes versprochen hat und jetzt eigentlich Milliarden US-Dollar für einen solchen Krieg ausgibt. Wie empfindest du das selbst? Du lebst ja auch in Washington. Kannst du dir oder können die Menschen sich das Leben dort überhaupt noch leisten?
Also das kommt natürlich sehr drauf an, logischerweise, was man für einen Job hat, wie hoch dein Einkommen ist. Ich finde das hier in Washington schon extrem teuer. Also letztens war ich so gedankenlos und wollte mir einen Kaffee holen, so einen Eiskaffee quasi. Und dann sind die Preise ja immer ausgewiesen, ohne Steuern. ohne Trinkgeld logischerweise. Und dann habe ich für so einen Eiskaffee $10 bezahlt und stand da und dachte mir, okay, kannst du dann ja auch nicht sagen, nee, will ich jetzt doch nicht mehr. Aber ja, und das habe ich schon immer öfter, dass ich denke, boah, das ist jetzt wirklich einfach nochmal teuer geworden. Und so ein Eiskaffee ist ja Luxus, den kann man sich gönnen oder auch nicht. Aber ja, auch so im Alltag, im Supermarkt steigen die Preise. Und wenn man sich dann eben überlegt, dass manche Amerikanerinnen und Amerikaner eben mehrere Jobs haben müssen, um irgendwie über die Runden zu kommen. Das ist ja nicht so, als wäre vorher es nicht auch schon eng gewesen und viele hätten nicht irgendwie jeden Dollar umdrehen müssen oder über jeden Dollar, den sie ausgeben, nachdenken müssen. Und insofern, ja, ich kann das schon verstehen, dass der Frust da ist, zumal das Versprechen ja ein anderes war, dass es eben wirtschaftlich besser laufen wird für die Amerikanerinnen und Amerikaner.
Okay, also ich halte mal fest, ein ewig dauernder Krieg, wo tatsächlich noch kein Ende in Sicht ist. Benzinpreise und Lebenshaltungskosten, die immer weiter nach oben gehen, entgegen der Versprechung. Es hört sich tatsächlich so an, als würde die Luft immer dünner werden für Trump. Und auch in seinem eigenen Lager scheinen sich ja immer mehr Menschen von ihm abzuwenden. Die hatten ja tatsächlich auch gehofft auf eine America-First-Politik. Und dazu gehört es eben auch, sich aus außenpolitischen Konflikten rauszuhalten. Also da hat Trump schon mal ein wichtiges Wahlkampfversprechen gebrochen. Jetzt kommen wir zu dem Ex-Fox-Moderator Tucker Carlson, den wir am Anfang schon gehört haben. Mehr und mehr erzkonservative MAGA-Anhänger wie er wenden sich ab. Auch er selbst hat ja demonstrativ und in aller Öffentlichkeit mit Trump gebrochen. Vordergründig eben, weil Trump diesen Krieg im Iran angezettelt hat. Sarah, also klär uns doch mal auf, wer ist denn eigentlich dieser Tucker Carlson?
Tucker Carlson war früher mal ein Fox News Moderator und hat dem Sender hohe Einschaltquoten beschert, eben auch, weil er gegen den Mainstream war. Das war quasi so seine Kernmarke. Der wurde auch als Lagerfeuer oder seine Sendung als Lagerfeuer der stramm Rechtsdenkenden bezeichnet. Und der war aber schon damals auch umstritten, weil er Verschwörungserzählungen verbreitet hat, zum Beispiel die Lüge vom Wahlbetrug, weil er sich aber auch rassistisch und sexistisch geäußert hat. Und vor ein paar Jahren haben Fox News und er sich dann voneinander getrennt und mittlerweile ist er Podcaster mit einer großen Reichweite. Auf YouTube haben die Folgen seines Podcasts Abrufe zum Teil 3 bis 5 Millionen Zuhörerinnen und Zuhörer. Und er ist eben eine dieser Figuren, das hast du eben schon gesagt, es gibt eben diese prominenten MAGA-Leute und da gehört er definitiv dazu. Er hat allerdings so ein bisschen so eine On-Off-Beziehung mit Trump. Also er hat schon vor einigen Jahren gesagt, er hasse Trump und jetzt kam es dann eben zu diesem sehr öffentlichen Bruch wegen des Irankriegs.
Ja, und noch kurz vorher, 2024, hat er vehement im Wahlkampf für ihn geworben. Ich war damals selbst auf der Republican National Convention in Milwaukee und damals stand tatsächlich ein euphorisierter Tucker Carlson auf der Bühne und hat eine flammende Rede gehalten für Trump.
And here I am with a full-throated, utterly sincere endorsement of Donald Trump.
Welche Werte verbinden die beiden denn?
Ja, also zum Beispiel die harte Migrationspolitik. Das war ja ein ganz großes Versprechen im Wahlkampf Trumps. Und ja, das ist ja auch umgesetzt worden. Also ich war ja Anfang des Jahres in Minneapolis, als zuerst Rene Good und dann Alex Pretty erschossen worden sind. Was ja so ein bisschen jetzt die Kehrtwende war, dass eben doch nicht mehr so öffentlich und so hart gegen undokumentierte Einwanderer vorgegangen wird. Aber das ist auf jeden Fall ein Thema, was die beiden verbindet. Dann der Kampf der Regierung gegen DEI, also gegen Vielfalt, Inklusion und Chancengleichheit. Und ein ganz großer Punkt, America First. Das ist das, was Donald Trump versprochen hat. Und das ist ja jetzt eben am Ende das, was jetzt zu diesem Bruch geführt hat. Denn Tucker Carlson sagt, also der Krieg mit Iran, das ist jedenfalls nicht America First.
War das dann tatsächlich der konkrete Auslöser für das Zerwürfnis zwischen den beiden?
Also das ist zumindest das, was Tucker Carlson sagt, zumindest zum jetzigen Stand. Er hat der New York Times ein Interview gegeben und da hat er die gute Beziehung zu Trump betont. Also es gab die Situation, wo er sich schon als Trump-Gegner exponiert und geäußert hatte. Dann, wie du sagst, und wir haben ja den O-Ton gerade eben nochmal von ihm gehört, wo er dann plötzlich wieder großer Fan war und Trump unterstützt hat. Und in dem Interview mit der New York Times hat er gesagt, dass er bis quasi kurz vor dem Krieg auch immer noch in sehr engem Kontakt war mit Donald Trump, sie viel telefoniert haben, sie auch über diesen Krieg gesprochen haben und das aber jetzt eben der Punkt war für ihn, dass die Beziehung da jetzt einfach gekippt ist.
Wir wollen mal kurz reinhören in dieses fast zweistündige Interview mit der New York Times. Da hat er zum Beispiel gesagt, dass Trump eine Geisel war, mehr eine Geisel als ein souveräner Entscheider. Und Trump hätte auch zu ihm gesagt, er hätte eigentlich keine Wahl gehabt.
My strong impression was that Trump was more a hostage than a sovereign decision maker in this.
Und dann hat er auch noch gesagt, er hätte ihn eigentlich gewarnt und hat gesagt, also die Leute, die dich in diese Entscheidung drängen, und das war natürlich ein Seitenhieb auf den israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu, die hassen dich, das sind deine Feinde.
He felt he had no choice and he said to me, everything's going to be okay. Because I was getting overwrought, don't do this. The people pushing you to do this hate you, they're your enemies.
Interessant ist ja auch die Verbindung zwischen J.D. Vance, dem Vizepräsidenten, und Tucker Carlson. Angeblich hat Tucker Carlson Trump damals im Wahlkampf überzeugt, J.D. Vance zu seinem Vizepräsidentschaftskandidaten zu machen. Das war also sein Vorschlag. Das heißt, J.D. Vance und Tucker Carlson sind sehr eng befreundet. Man weiß es nicht, ob das immer noch so ist. Vielleicht jetzt ja auch nicht mehr so, weil J.D. Vance natürlich loyal gegenüber Trump sein muss und seine Kriegspolitik unterstützt. Dazu hören wir auch mal, was Tucker Carlson in dem New York Times Interview zu sagen hat.
I will always love J.D. Vance as a man. I think, and I'm making this judgment on the basis of his public statements over many years, I think he's in a tough spot.
Also er sagt, ich werde J.D. Vance immer lieben als Person, aber ich glaube, dass er jetzt in einer eher unangenehmen Lage ist. Unangenehm natürlich deshalb, weil er so zwischen den Stühlen sitzt. Einerseits ist er gegen außenpolitisches Engagement der USA und trotzdem muss er natürlich seinem Präsidenten die Stange halten. Frage an dich, Sarah. Was meinst du, welchen Einfluss hat denn Tucker Carlson noch in der MAGA-Bewegung?
Also schwer zu sagen, welchen Einfluss er noch in der MAGA-Bewegung hat. Er ist auf jeden Fall eine laute Stimme von mehreren. Also er ist ja nicht der einzige prominente Kopf in der MAGA-Bewegung. Und dass er Millionen Menschen mit seinem Podcast erreicht, ich denke, das spricht für sich.
Mhm. Das heißt also, vordergründig hat er sich also wegen des Iran-Kriegs abgewendet von Trump. Aber könnte es sein, dass er vielleicht auch andere Ziele verfolgt? Man spricht zum Beispiel davon, dass er selbst politische Ambitionen hat.
Naja, also das ist jetzt was ich zumindest von einem Journalisten gehört habe, der sagt, okay, vielleicht hat Tucker Carlson auch Ambitionen, selber mal als Präsidentschaftskandidat ins Rennen zu gehen. Aber die Wahlen, das ist ja noch so weit hin. Ich glaube, dem würde ich jetzt noch nicht zu viel Bedeutung beimessen.
Tucker Carlson ist ja nicht der einzige MAGA-Hardliner, nicht die einzige Stimme unter den Erzkonservativen in den USA, die Trump kritisieren, sondern es gibt ja auch andere prominente Vertreter, zum Beispiel Alex Jones, ein Radiomoderator und auch Verschwörungstheoretiker, Candace Owens, das ist eine rechtspopulistische Aktivistin, oder natürlich Marjorie Taylor Greene, eine sehr konservative Republikanerin aus Georgia. Sie alle kritisieren ja Trump für seine Kriegspolitik, nenne ich das mal. Ist das vielleicht auch so ein bisschen ein Gradmesser für das Befinden an der Basis? Das heißt also, dreht sich da auch die Stimmung gegen Trump?
Also die Umfragen sagen zumindest, dass die Unterstützung der Republikaner schon immer noch groß ist für Trump. Also da lässt sich jetzt noch nicht ablesen, dass sich da eine komplette Bewegung von Donald Trump abwendet. Aber natürlich wurde viel darüber diskutiert, hier auch in den Medien, als sich so diese ersten Risse quasi in der Bewegung zeigten. Das hatte aber nicht nur mit dem Iran-Krieg zu tun. Dafür gab es viele andere Gründe, also zum Beispiel die Epstein-Files. Da war ja Marjorie Taylor Greene eine große, große Kritikerin, denn Donald Trump hatte ja versprochen, dass man die Akten veröffentlichen wird und dann war das ein wahnsinnig langer Prozess, bis dann das Justizministerium die Akten freigegeben hat. Vieles ist aber trotzdem noch geschwärzt. Den Opfern wurde doch recht wenig Gehör gegeben. Die Opfer nennen sich nicht Opfer, sondern Überlebende. Und wir haben immer wieder Pressekonferenzen gegeben, auf ihre Situation aufmerksam gemacht. Und da war Marjorie Taylor Greene eine derjenigen, die diese Frauen unterstützt hat, die sich immer wieder öffentlich hingestellt hat und Donald Trump auch kritisiert hat wegen der Epstein-Files. Und die jetzt aber auch sehr offen darüber spricht, dass sie selber Morddrohungen bekommt, dass es Drohungen gegen ihre Familie gibt und Donald Trump dafür angreift und auch mitverantwortlich macht. Und dann kam sicher auch nicht gut an diese ganze Inszenierung Trumps als Jesus. Ja, er hatte da dieses KI-Bild veröffentlicht, das ihn als Jesus zeigt. Das hat er dann gelöscht, als der Aufschrei zu groß war und er merkte, das kommt gar nicht gut an und gesagt, naja, er wollte sich da als Arzt oder als Doktor, so hat er es, glaube ich, formuliert, darstellen. Jetzt die Kritik am Papst und auch da gibt es eben Gegenwind aus seiner Bewegung, denn zu seinen Unterstützern gehören ja auch viele evangelikale Christen.
Also klar ist, im November sind die Midterms. Klar ist aber auch, dass Trump eigentlich nicht mehr um seine persönliche Wiederwahl kämpfen muss, denn er darf ja nur 2 Amtszeiten regieren. Außerdem wird er ja dieses Jahr auch schon 80, also auch nicht mehr so jung. Was wollen diese MAGA-Hardliner, also wenn sie jetzt gegen Trump Stimmung machen? Bringen sie sich vielleicht schon mal für die Post-Trump-Zeiten in Stellung?
Das könnte ich mir vorstellen, dass das bestimmt auch ein Rational dahinter ist. Bei Marjorie Taylor Greene hatte ich wirklich den Eindruck, dass es ihr am Herzen liegt, für die Überlebenden zu kämpfen und für die Veröffentlichung der Epstein-Files. Also das war jetzt nicht mein Eindruck, dass sie das nur aus politischem Kalkül macht. Und ich glaube, wenn man dann hört, welchen Preis sie eben da auch für bezahlt, Morddrohungen etc., das glaube ich jetzt nicht, dass sie das nur aus rein opportunistischen Gründen macht. Bei Tucker Carlson gibt es die Stimmen, die das sagen, dass er eben ein Opportunist ist, der sich jetzt auch in Stellung bringt. Wobei ich schon den Eindruck habe, dass er eben auch in einer gewissen Art und Weise Ideologe ist und zu America First steht und eben schon immer gegen diesen Iran-Krieg war und das jetzt auch eben einfach gegen seine persönlichen Werte und Einstellungen geht. So ist das, was ich hier in der Diskussion in den US-Medien beobachte.
Wir haben schon drüber gesprochen. Im November sind die Zwischenwahlen, die Midterms. Viele Republikaner scheinen sich ja jetzt schon davor zu fürchten. Das liest man zumindest hier. Und da, wie siehst du das? Wird es einen Erdrutschsieg womöglich geben für die Demokraten oder was wird passieren?
Das finde ich gerade ganz, ganz schwer vorauszusagen. Denn klar, es ist ja traditionell so, dass die Partei des amtierenden Präsidenten es immer schwer hat bei den Zwischenwahlen, also bei den Midterms und es für Trump natürlich um viel geht, denn wenn er, wie das ja manche hier in den USA tatsächlich vorhergesagt haben oder vorhersagen, sind die Mehrheit im Senat und im Repräsentantenhaus verliert, dann wird es für ihn natürlich viel schwieriger, weil viele Vorhaben gestoppt werden können. Wir hatten jetzt ja gerade die ersten Primaries zu diesen Zwischenwahlen und da hat man aber gemerkt, dass Trump-Kandidaten gewählt worden sind von den Menschen. Also zum Beispiel in Indiana gab es innerhalb der Republikanischen Partei Kandidaten, die von Trump unterstützt worden sind in ihrer Kandidatur. Und die haben zum Teil eben sich gegen die Republikaner durchgesetzt, die eben nicht so massiv von Trump unterstützt worden sind. Also insofern finde ich, da zeigt sich, die Unterstützung für Donald Trump ist noch da, auch wenn jetzt nicht über ihn logischerweise abgestimmt wird, aber die Leute dann eben doch auf die Kandidaten setzen, die er quasi endorsed und sagt, hier, die haben meinen Support. Gleichzeitig haben wir eben die Umfragen, die ja doch diese schlechten Zustimmungswerte sehr deutlich zeigen. Aber auch da muss man ja immer differenzieren, wer wird denn gerade befragt und unter den Republikanern ist die Zustimmung für Donald Trump schon noch da. Insofern, ich bin mal sehr gespannt.
Wie ist das für dich persönlich? Wie blickst du dieser Zeit entgegen? Und wie ist das generell für euch Korrespondenten in Washington? Die Berichterstattung über Trump, der ständig etwas ankündigt und es dann wieder zurücknimmt, ist das nicht furchtbar anstrengend?
Ja, definitiv. Also das haben wir ja vor der Wahl alle gesagt oder uns, ich weiß nicht, wie du es empfindest, kannst du ja vielleicht auch aus deiner Sicht nochmal beschreiben, dass man eigentlich nicht mehr zur Ruhe kommt und nicht mehr so richtig durchatmen kann, wenn dann Trump einmal Präsident ist. Stichwort Flood the Zone, also die Öffentlichkeit die ganze Zeit mit irgendetwas zu unterhalten. Und die letzte Woche ist das allerbeste Beispiel dafür. Also es ging Freitag vor einer Woche, ging es damit los, dass Trump neue Zölle gegen die EU ankündigte. Mit einem kurzen True Social Post, wo er schrieb, nächste Woche soll es in Kraft treten. Dann passierte erstmal gar nichts, aber natürlich haben wir darüber berichtet, weil das ja auch eine Relevanz hat für Europa, für Deutschland, ja, wenn es um Autozölle geht. Natürlich berichtet man darüber. Dann passierte nichts. Ende der Woche stellt sich raus, okay, er schiebt es nochmal auf, ja, die Deadline, also macht da eigentlich eine Rolle rückwärts. Das Gleiche jetzt mit dem Iran. Ich meine, das haben wir am Anfang besprochen. Er sagt das eine. Dann zwei Tage später nimmt er die Dinge wieder zurück, macht eine Kehrtwende, aber auch immer relativ knapp. Manchmal lässt er einfach Sachen in einem Nebensatz fallen. Also ein weiteres großes Thema war ja der Abzug von Soldaten aus Deutschland. Und da erwähnte er dann so nebenbei, kurz bevor er ins Flugzeug stieg, naja, 5000 Soldaten, aber vielleicht auch mehr. Und dann ist natürlich die Aufregung groß, oh Gott, was meint er denn damit? Und unter diesem ganzen Rauschen gehen dann eben viele wichtige Themen unter. Zum Beispiel, es macht hier gerade in den USA viele Schlagzeilen das sogenannte Gerrymandering. Also das ist ja quasi der Zuschnitt von Wahlkreisen und beide Parteien können die Wahlkreise ja in ihrem Sinne quasi beeinflussen, um möglichst viele Stimmen zu bekommen und möglichst viele Sitze im Parlament zu gewinnen. Das fängt jetzt an, schon in Richtung Midterms, und das ist ein Thema, über das wir gar nicht groß berichtet haben, was aber hier in den USA eine absolute Relevanz hat.
Dann wünsche ich dir gutes Durchhaltevermögen in den nächsten Monaten. Und damit kommen wir zum Ende von unserem Podcast Amerika. Wir müssen reden. Anmerkungen, Fragen und Kommentare wie immer gerne via E-Mail an podcast@ndr.de. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an Sarah Schmidt, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Das war's von mir, Claudia Sarre, langjährige US-Korrespondentin der ARD. Nächste Woche sind Ingo und Jiffer wieder zurück für euch hier im Podcast. Und bis dahin habe ich noch einen Podcast-Tipp in der neuen ARD Sounds App.
Für die einen ist er ein Held, für die anderen Staatsfeind Nummer 1.
My name is Julian Paul Assange. Julian is spelled with an A.
Julian Assange. Der australische Hacker, Journalist, Verleger, ist Gründer der Plattform WikiLeaks.
Come on, fire.
2010 veröffentlicht WikiLeaks Collateral Murder. Das Video zeigt Kriegsverbrechen der USA im Irak. Julian Assange werden Spionage und Geheimnisverrat vorgeworfen. 14 Jahre lebt er isoliert. 5 davon in Haft.
It wasn't my choice to come out and be the lightning rod for this organization.
Es war nicht meine Entscheidung, der Blitzableiter für die Plattform zu werden.
WikiLeaks war die Vorstellung, dass man durch Transparenz von Machthaber, von Menschen, die wichtige Entscheidungen treffen, von Militärs, von Sicherheitsapparat, grundsätzlich verändern kann.
Sind Enthüllungen wie diese heute noch möglich? Wie abschreckend ist, was Assange erlebt hat, für Journalistinnen und Journalisten?
Und WikiLeaks sollte ein Projekt sein, das die Mächtigen in die Ecke treibt, durch Transparenz.
Und was passiert, wenn keiner für die Transparenz kämpft? Seit bald 2 Jahren ist Assange frei.
It's good to be back. So thank you for your thought and keep up the fight.
Im ARD-Radio-Feature Kampf der Geheimhaltung von Lea Eichhorn und John Götz geht es um Julian Assange, WikiLeaks und die Pressefreiheit in der ARD-Sounds-App.